Ganzen der Wissenschaft. Ja, dass man sagen kann, wenn es so ist, dass wir auf der einen Seite aus uns heraus, aus unserer Subjektivität heraus, aus unserer Vernunft heraus irgendetwas, eine Beschreibung entwickeln, die ja dann sich nur partiell erweist als das, was tatsächlich stattfindet, partiell erweisen muss, ja, weil sie eben diese absolute Kraft nicht hat, dann ist es vielleicht so, dass die Wissenschaften selbst so etwas wie ein Roman sind. Ja? Die sind so etwas wie ein Narrativ, die sind so etwas wie eine Dichtung letztendlich. Ja? Und das ist übrigens etwas, was uns zu Anfängen der Philosophie oder zu Anfängen dessen führt, was noch vor der Entstehung der Philosophie stattgefunden hat, wo sozusagen die Welt wurde durch die große Dichtung erklärt. Ja, ich war ein Zustand, zu dem Heidegger als dann Assistent von Husserl später wieder zurückkommen will. Das heißt, wenn die Wissenschaften selbst insgesamt so etwas wie eine Selbstentfaltung der menschlichen Imagination sind, dann unterscheidet sich die Wissenschaften insgesamt nicht von homerischer Dichtung. Ja, oder Upanishaden oder was auch immer. Wir haben sozusagen so etwas wie ein Mythos, wie Rosenberg ja gesagt hat in einem anderen Zusammenhang, so wie ein Mythos des 20. Jahrhunderts. Die Wissenschaften sind der Mythos der Neuzeit. Ja, es handelt sich um eine große Erzählung. Es handelt sich um eine große Fiktion. Es handelt sich um eine großartige Dichtung, die mit Mittel operiert wie E gleich mc Quadrat oder was auch immer. Aber das sind alle Aussagen, die nur uns dadurch beeindrucken, dass sie einen dichterischen Wert haben. Sie haben sozusagen eine gewisse Führungskraft an sich. Aber sie beziehen sich auf nichts, ja, oder auf irgendetwas, aber wir wissen nicht, worauf. Das ist eine Figur, die dann übernommen worden war in eine andere Richtung von Leuten wie Feuerbach. Nicht der Feuerbach, ja, sicherlich. Wie hieß der Typ jetzt, glaube ich? Entgangen. Dieser kalifornische. Naja, auch immer.
Feierabend,
genau. Von Feierabend. Die eben konsequent Wissenschaft hat Dichtung interpretiert haben. Und es gibt auch Texte von Feierabend. Ein Text bezieht sich auf die Reisen der Amerikaner auf den Mond, ja, aber ohne zu präjudizieren, ob es eine Illusion ist oder Simulation ist oder tatsächlich hier rein ist. Einfach darauf aufmerksam gemacht, dass eine jede normale Hexe im Mittelalter schon diese Reise oft gemacht hat. Und dann er vergleicht diese Hexenberichte darüber, wie sie auf dem Mond waren, mit den Berichten von NASA und stellt fest, die sind gleich glaubwürdig. Also wir haben sozusagen nicht weniger und nicht mehr Beweise in Bezug auf diese Hexenflug, also in Bezug auf den Flug von Apollo. Und so in allen anderen Geschichten, sein berühmtestes Buch ist diese Analyse gerade vom Prozess von Galileo Galilei, also das Beispiel von Husserl, wo er sozusagen das zentrale Argument der Inquisition aufgreift, nämlich der Kardinal, der Untersuchung geführt hat, hat gesagt, ich stimme Ihnen absolut zu, und das ist russisches Argument, ich stimme Ihnen absolut zu, wenn Sie sagen, dass wenn Sie so ein Gerät konstruieren, also Teleskop, und wenn Sie in dieses Gerät schauen, dann sehen Sie diese oder jene Phänomene am Himmel, ja? Sie sehen diese Planeten und so weiter und so fort. Aber wie können Sie behaupten, dass alle diese Bilder nicht im Teleskop selbst entstehen? Warum denken Sie, dass das, was Sie durch ein Teleskop sehen, tatsächlich sich auf irgendetwas bezieht, was sich außerhalb diesem Teleskop befindet? Ja, das heißt, Sie haben ein Gerät entworfen, in dem bestimmte Bilder hergestellt werden. Das ist wunderschön. Und damit bin ich einverstanden, solange Sie nicht behaupten, diese Bilder sind wahr, ja, und beziehen sich auf irgendetwas außerhalb des Teleskops selbst. Und das Argument von Feierabend war eben, dass in diesem Prozess gegen Galileo Galilei eigentlich hatte die Inquisition recht, und nicht Galileo Galilei. Nämlich, dass es tatsächlich keine Möglichkeit gibt zu beweisen, dass die Bilder, die Wissenschaftler mittels verschiedener Apparaturen herstellen, sich irgendwie auf die Außenwelt beziehen. Wir können zwischen Bilderproduktion und Abbildung nicht unterscheiden. Und diese Nichtunterscheidung ist Effekt der Nichtunterscheidung und also sozusagen der Problematik des Verhältnisses zwischen reine Mathematik und angewandte Mathematik. Wir können nicht sagen, ob unsere mathematische Weltbeschreibungen, wissenschaftliche Weltbeschreibungen, Fiktionen sind oder nicht. Die einzige Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, besteht also nicht darin, dass man in der Untersuchung oder in der Wissenschaften irgendwie weitergeht oder weiter forscht. Weil alles, was man erforscht, wie auch immer man weitergeht, das ist alles, steht unter dem gleichen Fiktionsverdacht. Wir können also den Fiktionsverdacht nicht dadurch entkräften, dass wir weiter forschen. Ja, aber das Grundproblem ist das gleiche. Die einzige Möglichkeit ist, sozusagen aufzuhören zu forschen, aufzuhören, das Wissen zu produzieren und zurückzugehen auf die Grundlage der Wissensproduktion selbst. Das heißt, zu übergehen vom Bewusstsein zu Selbstbewusstsein oder von der Erkenntnis zur Erkenntnistheorie. Und das ist ein Übergang, der eigentlich die Philosophie leistet. Die Philosophie ist Versuch, sozusagen auf positive Erkenntnisse zu verzichten, auf die Forschung zu verzichten, auf die weitere Nachdichtung der Wissenschaften sozusagen, oder Weiterdichtung der Wissenschaften zu verpflichten, und stattdessen die Frage zu stellen nach dem Zustandekommen des Wissens als solchen. Die Frage aber nach dem Zustandekommen des Wissens ist nicht mehr die Frage nach der Welt, sondern es ist die Frage nach dem Produktionsvorgang selbst. Und der Produktionsvorgang selbst ist das, was wir die Subjektivität nennen. Ja, das heißt, die Philosophie verschiebt die Aufmerksamkeit von der Welt auf die Subjektivität. Und diese Verschiebung bedeutet nichts anderes als eine systematische Fragestellung in Bezug auf die Wissensproduktion. Die Subjektivität wird verstanden als der Ort, an dem diese Wissensproduktion stattfindet. Und so fragt man sich, wie dieser Ort funktioniert, wie Wissen produziert wird. Vielleicht ist es dann möglich, durch diesen Rückzug aus der Wissensvermehrung sozusagen einen Schritt zurück vor der Welterforschung festzustellen, inwieweit die Grundlagen unserer Wissensproduktion tatsächlich stimmen. Nun, das ist die Frage, die sozusagen aufgegeben ist. Ja? Das ist die Aufgabe, die aufgegeben ist. Und am Ende dieses Buchleins, und das war sozusagen dieser Buch dokumentiert, wie gesagt, die Vorlesungen, die Husserl in Prag in den 30er Jahren gegeben hat. Und diese Vorlesungen blieben unabgeschlossen. Allerdings, also irgendwann berichtet, sagt er, Aber wichtige Schritte sind gemacht. Er will jetzt versuchen, zunächst einmal zu bestimmen, wie, oder zumindest zu erklären und zu interpretieren, wie die Philosophie bis jetzt, also bis 1995, versucht hat, diese Frage zu beantworten. Und er macht das aus der Perspektive der Teleologie des Denkens. Nämlich er sagt, es ist eine Aufgabe, die ein Telos hat, das heißt ein Ziel hat. Wir haben überhaupt nicht, so wie viele denken, eine Mannigfaltigkeit der philosophischen Ansätze. Auf der Ebene der Formulierungen, der Positionen und so weiter gibt es sozusagen eine gewisse Pluralität. Aber diese Pluralität der Philosophie, mit der er anfängt, ja, wie Sie sich erinnern, er fängt an mit dem Zustand der Pluralität. Ja. Und jetzt sagt er, es gibt diese Pluralität nicht. Diese Pluralität ist die Pluralität der Antworten auf eine Frage. Die Frage aber bleibt immer die gleiche. Das heißt, diese Pluralität ist illusionär. Die ist ja sozusagen verdeckt. Die Tatsache, dass die Philosophie insgesamt ein Projekt hat, insgesamt ein Telos hat und insgesamt eine Frage hat, diese verfolgt. Und diese Frage ist eben die Beschaffenheit der Subjektivität, die Beschaffenheit der Wissensproduktion, die Erkenntnistheorie auf der Ebene der Subjektivität. Und dann sagt er, diese Geschichte entwickelt sich zwischen Urstiftung und Endstiftung. Urstiftung haben wir ein bisschen schon gelernt, ist Descartes, ja, nicht wahr? Und darüber werden wir noch sprechen, das heißt die Figur eines radikalen Zweifels. Interessant ist aber, und darauf komme ich jetzt zurück, interessant ist aber nicht die Urstiftung in dieser Figur, sondern die Endstiftung. Die Endstiftung ist eine paradoxale Figur und die versucht das zu reflektieren, was man das Ende der Geschichte nennt. Husserl hat lange Zeit sich nicht mit der Geschichte beschäftigt. Also das ist der einzige Schrift, das ist der einzige Vorlesung, die wirklich als so etwas wie eine Philosophiegeschichte entwickelt. Und wenn man sieht, wie man diese Reflexion anfängt, dann ist es klar, warum es früher das nicht gemacht hat, wegen einem Problem, das auftaucht bei Hegel und nach wie vor, muss man sagen, sozusagen die Gemüter bewegt und die Imagination der Kultur weiterhin beherrscht. Das ist die Figur des Ende der Geschichte. Die Frage, und deswegen verweile ich ein bisschen bei dieser Figur der Endstiftung. Die Frage, die man sich stellt in Bezug auf hegelische Philosophie, ist die folgende. Wie kann man die Geschichte überhaupt denken? Die Geschichte kann man nur dann denken, wenn die Akteure, die Protagonisten der Geschichte, so etwas wie ein endliches, unvollkommenes Wissen haben. Das heißt, die Geschichte können wir nur dann denken, wenn wir die menschliche Endlichkeit denken und der fehlende Zugang zu absolutem Wissen. So etwas wie Gott hat keine Geschichte. Ja, weil Gott kennt alles von Anfang an. Es gibt im Göttlichen keine Entwicklung. Gott sozusagen transzendiert die Zeit. Gott transzendiert den Raum. Es handelt sich um ein absolutes Bewusstsein, der absoluten Wahrheit. Und dieser absolute Bewusstsein der absoluten Wahrheit kann sich nicht entwickeln. Ja, weil die Entwicklung bedeutet der Übergang aus einer Phase in die andere Phase, und dieser Übergang ist nur dann denkbar, wenn auf jeder Phase dieses Übergangs das Wissen und die Fähigkeit, unsere Fähigkeit zur Wahrheit zu kommen, begrenzt wird. Das heißt, wir können das Historische nur dann denken, wenn wir den Menschen als unvollkommen, begrenzt, in die Zeit versetzt, ohne Bezug zur Wahrheit denken. Gut. Ist es aber so, dann können wir auf der anderen Seite von der Geschichte nicht reden. Weil, wenn wir in der Geschichte leben, das heißt, wenn wir unter den gleichen Bedingungen leben, unter denen alle anderen gelebt haben, die geschichtlich waren, also wenn wir auch im gleichen Sinne geschichtlich sind, wie die geschichtlichen Menschen insgesamt, dann haben wir nicht die Perspektive und haben wir nicht das Wissen, dass es uns erlaubt würde, so etwas wie eine Geschichte überhaupt zu konstruieren. Denn wir haben in Bezug auf das Geschichtliche keinen Außenblick. Wie können wir sagen, die Menschen agieren geschichtlich so und so und so und so? Wir können dann nur dann sagen, wenn wir ihr Agieren vergleichen mit dem, was sozusagen, was geschichtliche Rahmenbedingungen sind, sozusagen. Aber wenn wir diese geschichtliche Rahmenbedingungen bestimmen, dann können wir das nur dann tun, wenn wir sozusagen aus der Geschichte aufsteigen. Weil wenn wir aus der Geschichte nicht ausgestiegen sind, können wir diese Rahmenbedingungen gar nicht erkennen. Denn die Voraussetzung dessen, dass die Menschen geschichtlich sind, ist aber, und gerade, dass sie die Rahmenbedingungen der geschichtlichen Entwicklung nicht erkennen. Hätten sie diese Rahmenbedingungen erkannt, würden sie aus der Geschichte aufsteigen, weil diese Rahmenbedingungen sind nichts anderes als Synonym des göttlichen Wissens. Das bedeutet, dass wenn wir die Geschichte unserer anderen, eigenen Geschichtlichkeit wirklich ernst nehmen, dann können wir geschichtlich nicht denken. Wir können keine Geschichte schreiben. Wenn wir aber sozusagen die Geschichte schreiben, dann müssen wir erklären, warum wir ungeschichtlich sind. Das heißt, warum wir anders sind als alle anderen, deren Werke, deren Schriften und so weiter und so weiter, wie systematisch und geschichtlich darstellen. Deswegen schafft zum Beispiel Nietzsche die Geschichte ab. Nietzsche sagt eben, man kann die Geschichte nicht transzendieren, und da man die Geschichte nicht transzendieren kann, gibt es die Geschichte nicht. Ja. Es gibt so etwas wie ein ewiger Kampf. Dieser ewige Kampf manifestiert sich so oder so in der Zeit. Aber so etwas wie eine Geschichte, das heißt so etwas wie ein narrativ darstellbarer Übergang von einer Manifestation zur anderen Manifestation, so etwas gibt es nicht. Genauso, ich weiß nicht, die Buddhisten, ja, was auch immer, die denken, alles, was in der Welt zu beobachten ist, ist eine Illusion. Sind ungeschichtlich, ja. So ungeschichtlich nicht, weil sie denken, dass sie einen Zugang zur Erleuchtung haben. Sind ungeschichtlich auch dann, wenn sie diesen Zugang nicht haben. Weil zu jeder Zeit sind sie in einer Situation der Unwissenheit. Und wenn man zu jeder Zeit in der Geschichte in der gleichen Situation der Unwissenheit ist, dann gibt es keine Geschichte, weil die Situation ändert sich. Die Geschichte als Geschichte des Übergangs von Unwissenheit zum Wissen, von Nichtreflexion zur Reflexion, von Isoliertheit zur Kommunikation, von Provinzialität zur Übersicht, Wie auch immer, ja, man die Geschichte beschreibt. Setzt voraus die Möglichkeit einer Veränderung. Wenn ich aber sage, grundsätzlich verändert sich nichts, weil grundsätzlich jeder Mensch geschichtlich ist, gerade weil jeder Mensch geschichtlich ist, ist die Geschichte nicht möglich. Wenn wir sagen, wir sind alle geschichtlich, ist die Geschichte, als solche damit annulliert. Das ist die Problematik der hegelischen Geschichtsphilosophie. Und Hegel löst dieses Problem, indem er sagt, alle waren geschichtlich, wir sind es aber nicht mehr. Ja, das heißt, er macht diesen Einschnitt, er proklamiert das Ende der Geschichte, und zwar, alle waren geschichtlich, weil sie immer noch sozusagen im Bewusstsein verharrt haben, das heißt, immer noch gedacht haben, die Welt als etwas außer sich selbst. Wir aber sind sozusagen zu der Einsicht gekommen, dass die ganze Welt, so wie wir diese Welt de facto erleben, von uns selbst produziert worden ist. Das heißt, es gibt eine gewisse Äquivalenz zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Und haben wir diese Äquivalenz erreicht, bedeutet das, dass wir sozusagen einen Sprung aus der Geschichte vollzogen haben, so dass wir nicht mehr geschichtlich sind. Sind wir aber nicht mehr geschichtlich, dann können wir so etwas wie eine Geschichte haben. Das heißt, wir können in der Tat aus der Perspektive unseres heutigen Wissens zurückschauen und den ganzen Weg nachzeichnen und narrativ sozusagen darstellen, der von der ursprünglichen Trennung von der Welt zu einer Aneignung der Welt am Ende dieser Geschichte führt. Durch verschiedene Etappen und durch verschiedene Übermengen. Das heißt, diese Figur, das Ende der Geschichte und der postgeschichtliche Existenz, ist für hegelische Philosophie, als die Philosophie, die die Möglichkeit der Geschichte radikal reflektiert, von entscheidender Bedeutung. Und wir haben diese Figur, das Ende der Geschichte, bis heute. Ja? Da gab es dieses Ende der Geschichte und jenes Ende der Geschichte und da gab es Ende der Geschichte bei, in der französischen Philosophie der 60er, 70er Jahre und jetzt gibt es ein Ende der Geschichte von Fukuyama und da kommt noch Ende der Geschichte, noch Ende der Geschichte. Wobei die Leute oft sagen, wie kann es dazu kommen, zum Ende der Geschichte? Es passiert doch so viel. Ja? Es passiert so viel, dann sprengen sich die Leute in die Luft und fliegen irgendwo hin oder erfinden irgendetwas und so weiter. Diese Ereignisse, die uns so faszinieren, sind aber alle insgesamt als solche ungeschichtlich. Ja, sie bilden überhaupt keine Geschichte. Deswegen bestätigen sie das Ende der Geschichte nicht, aber auch widerlegen das Ende der Geschichte. Sind ungeschichtlich insofern, dass wir zunächst einmal nicht wissen, inwieweit diese Ereignisse sich einfügen lassen in die Geschichte, das heißt in die Geschichte des Wachstums und der Veränderung unseres Erkenntnisvermögens. Ja, die Geschichte ist nichts anderes als die Geschichte eines Übergangs, wie gesagt, von Unwissen zum Wissen. Die Frage ist, wenn Atta oder noch jemand sich in die Luft sprengt, ist das ein Ereignis, das nur ein politisches Ereignis ist? Wenn es ein Ereignis ist, das nur ein politisches Ereignis ist, das heißt nur ein gewisser Kampf manifestiert und eine gewisse Auseinandersetzung manifestiert, die einfach zu, kann die zur Romane gehören, ja. Dass die Menschen kämpfen, ja. Gegeneinander, Kulturen kämpfen gegeneinander, Völker kämpfen gegeneinander. Das sind die Feststellungen, die überhaupt keine geschichtliche Relevanz haben, weil zu jeder Zeit haben verschiedene Menschen gegeneinander gekämpft, die Völker haben gegeneinander gekämpft. Diese Feststellung bringt uns nicht zurück und bringt uns nicht weiter. Die Frage ist, ob uns dieses Ereignis in einer oder anderen Form näher zur Wahrheit bringt oder uns von der Wahrheit entfernt. Ja, ist es etwas, ist es ein Ereignis, von dem wir Schlüsse ziehen können, die sozusagen für die Geschichte, in der wir leben, für die Geschichte unserer eigenen Subjektivität, ja, relevant sind oder nicht. Das ist jedes Mal eine Frage, die man sich stellt. Und das ist eine Frage, die man diskutiert. Nun möchte ich zunächst einmal sagen, feststellen, dass diese Masse der Ereignisse, mit denen wir konfrontiert sind, zunächst einmal keine widerlegende These ist, dass die Geschichte als solche am Ende ist. Weil wir können sagen, diese alle Ereignisse führen über unsere schon erreichte Grad der Einstellung zur Wahrheit, zur Beziehung zur Wahrheit, nicht weiter hinaus. Ja. Wir bleiben im gleichen Zustand. Also dieses ist kein Einwand. Es gibt aber eine andere Einwand. Nämlich der, dass man das Denken, also es geht nicht nur die Fülle der Ereignisse, sondern dass man das Denken fortsetzt. Man muss das Denken fortsetzen und man tut es und man fragt sich, was ist der Status dieses Denkens? Kierkegaard hat zum Beispiel, als er Hegel gelesen hat, gedacht, das ist eine Tragödie, ja, ich war posthistorische Existenz, ist also eine Existenz, in der das Denken völlig sinnlos geworden ist. Ja? Weil wenn man weiter denkt, bleibt man am Ort der Stelle. Ja? Man geht einfach nicht weiter. Dann plötzlich das sozusagen die Wahrheit zu besitzen, zu wissen, wie die Geschichte verlaufen ist, erweist sich als ein Fluch für jemanden, der versucht, ein Philosoph und eine Wissenschaftler zu sein. Dann müssen wir beneiden Descartes und Kant und alle anderen, die noch unter den Bedingungen agiert haben, wo man sozusagen das Wissen nach vorne bringen könnte. Das ist etwas, was sozusagen die heutigen Touristen von Kolumbus unterscheidet. Ja, der heutige Tourist macht absolut das Gleiche, was Vasco da Gama oder Kolumbus oder Marco Polo gemacht haben. Ja, er reist um die Welt. Allerdings kriegt er keine Monumente. Er unerfeiert seinen Geburtstag nicht. Und seine Reisen, außer dass sie für sein Budget nachträglich sind, führen zu keinen sonstigen Konsequenzen. Wir sind in einer Lage, postgeografischen Lage. Tourismus ist eine Existenz in einer postgeografischen Lage, wo die Geografie kein Ort ist und keine Praxis ist und keine Erkenntnis ist, die zu weiteren Entdeckungen führen kann. Und deswegen, wenn ich als Tourist zurückkomme, dann denke ich, ich habe so viele Strapazen auf mich genommen, ich habe so viel gelitten und so weiter, aber alles umsonst, ja, weil Kolumbus hat das alles schon gemacht. Und so bleibe ich lieber zu Hause. Und die Frage ist, ob wir nicht nur in einem postgeografischen Zeitalter, sondern in einem posthistorischen Zeitalter leben. Das heißt, wie viele Anstellung ist auch ein Unternehmen in meinem Denken. Ich bleibe an Ort und Stelle und habe das Gefühl, das geht nicht weiter. Gerade dieses Problem versucht Husserl zu lösen mit dieser Figur der Urstiftung und Endstiftung. Das heißt, die Endstiftung bedeutet die Möglichkeit oder soll die Möglichkeit eröffnen, gleichzeitig nach Ende der Geschichte und trotzdem weiter lernen zu können. Das heißt sozusagen, diese zwei Vorzüge zu vereinen. Diese Figur der Entstiftung beantwortet die Frage, wie man in der Wahrheit, in der historischen Wahrheit, weiter denken kann. Nun, er erklärt weiter, ja, wie es funktioniert, ich versuche das nachzuzeichnen. Allerdings muss man schon von Anfang an sagen, dass diese Figur nicht allein steht in der damaligen Zeit. Sie kann man mit Marxismus durchaus vergleichen, zum Beispiel. Weil wir haben, und klingt auch sehr marxistisch, erinnert sich sehr an den marxistischen Versuch, eben das Ende der Geschichte produktiv zu denken. Also der Marxismus hat nicht mal behauptet, dass man unwillkürlich immer das Richtige getan hat. Das heißt, die Produktionskräfte nach vorne gebracht werden. Dass sozusagen, dass es so etwas wie einen Sinn der Geschichte gibt. Und dieser Sinn der Geschichte ist die Entwicklung der Produktionskräfte. Und dass die Menschen innerhalb der Periode der geschichtlichen Existenz immer ihre eigenen Zwecke, individuelle Zwecke, Klassenzwecke und sonstige verfolgt haben. Und sie waren alle Elysianer, weil welche Zwecke wir auch verfolgen, wir scheitern dabei. Ja, ob wir individuelle Zwecke verfolgen, wir scheitern, weil wir einfach endlich sind, ja, und wir können sie nicht erreichen. Klassenzwecke bescheitern auch, ja, weil keine Klassenherrschaft lässt sich letztendlich stabilisieren. Ethnische Zwecke auch, ja, weil kein Reich lässt sich stabilisieren und so weiter. Das heißt, alles, was wir subjektiv Unternehmen der Geschichte ist zum Scheitern verurteilt. Das Einzige, was wirkt und was wirklich erhalten bleibt und sich weiterentwickelt, ist etwas, was wir nicht beabsichtigen. Und das, was wir nicht beabsichtigen, nicht beabsichtigt haben, ist die Entwicklung der Produktionskräfte und die Entwicklung der Technik. Wie auch immer man weiter agiert, man bringt die Technik nach vorne. Und zwar unabhängig davon, was man sozusagen, aus welchen subjektiven Notwendigkeiten heraus man sich technisch betätigt. Etwas, was Kittler jetzt benutzt, diese marxistische Figur, um so etwas wie eine technokratische Legitimation des Nationalsozialismus in die Schwarze Position, in der man sagt, Zahlensozialismus war ein unglaublicher Schritt vorne, ja, eigentlich war eine technische Entwicklung der Menschheit im 20. Jahrhundert und alles andere ist letztendlich nicht so wichtig. Also diese marxistische Figur lässt sich leicht übertragen auf sehr unterschiedliche historische Konstellationen. Nun, was passiert aber nach der sozialistischen Revolution? Nach der sozialistischen Revolution passiert Folgendes, dass die Menschheit dieses Ziel als solches reflektiert und eine Gesellschaft errichtet, die zu ihrem bewussten Ziel setzt, die Entwicklung der Produktionskräfte. Das heißt, die Entwicklung der Produktionskräfte, die vor der sozialistischen Revolution faktisches Ergebnis der Geschichte war, wird nach der sozialistischen Revolution zu einem bewussten Ziel. Wir haben also diese Figur der Urstiftung. Urstiftung ist die Entwicklung der Technik in der Geschichte selbst. Und Endstiftung. Endstiftung ist die Fortsetzung dieser Entwicklung. Aber die Fortsetzung dieser Entwicklung jetzt im vollen Bewusstsein einer vorgegebenen, aber zunächst einmal unbewussten Theorie. Die gleiche Figur hat man bei Freud, ja, nicht wahr? wo es war, soll ich werden. Das heißt, sozusagen, das psychische Leben, das geschichtlich immer von Unbewussten beherrscht wurde, muss jetzt als solches reflektiert werden. Sodass wir sozusagen die Endstiftung ist die Buch der Therapie. Wir sind sozusagen, wir treten ein in die Gesellschaft der Therapie. Und so weiter und so fort. Und ein Beispiel, das auch allgemein bekannt ist, ist schon ein nachhusserisches Beispiel von Heidegger. Da sagt sozusagen die ganze Geschichte der Philosophie, war sozusagen die Geschichte der Seinsoffenbarung. Jetzt aber wissen wir, dass es so ist. Ja. Und sozusagen diese Seinsgeschichte hat sich uns als solche gezeigt. Wir sind zwar immer noch in der Zeit, aber wir wissen jetzt, wer, wie unter, oder was, unter welchen Bedingungen uns diese Zeit schickt. Ja. Wir wissen sozusagen, wie unsere Existenz funktioniert, was wir früher nicht gewusst haben. Ja. Die Geschichte geht weiter, aber die Geschichte geht weiter schon im vollen Bewusstsein dessen, ihrer Seinsabhängigkeit, ja, alles, das heißt ihrer ontologischen Verfassung. Wir haben also eine Reihe von Figuren der Endstiftung. Das heißt, eine Reihe von Figuren, die versuchten, die Geschichte weiterzuschreiben nach dem Ende der Geschichte. Und wenn man analysiert, alle diese Figuren, dann funktionieren sie immer gleich. Das heißt, es wird das Gleiche gemacht, aber das, was früher unbewusst gemacht worden war, wird jetzt bewusst gemacht. Das heißt, die Veränderung findet nicht in der Praxis statt. Es ist nicht so, dass die geschichtliche Praxis sich ändert, dass die Ereignisstruktur des Lebens sich ändert, oder was auch immer, sondern was sich ändert, ist das Verhältnis zwischen der Subjektivität und diesem geschichtlichen Prozess. Nun, wenn man alle diese Figuren miteinander vergleicht, dann fällt schon auf, dass die Husserlsche ist die interessante. Und zwar aus folgendem Grund. In Bezug auf Marxismus, sogar in Bezug auf die Psychoanalyse, auch in Bezug auf Heidegger, Seins, Philosophie, kann man sich fragen, na und, was macht das letztendlich für einen Unterschied? Das heißt, wenn das ganze Ende der Geschichte und die ganze Übergang nur darin besteht, dass ich jetzt etwas, sozusagen, dass meine Einstellung sich verändert, aber sozusagen in der Sache selbst hat sich nichts verändert, dann ist diese Veränderung nicht so besonders groß. Ja. Und so hat man das Gefühl, man überbewertet ein bisschen, ja, dieses Ende der Geschichte und diese Endstiftung. Das ist aber bei Husserl nicht der Fall. Ja. Weil er meint, dass alles, was passiert, passiert in der Subjektivität. Ja. Sozusagen die Sache selbst ist die Subjektivität. So etwas wie die Sache selbst außerhalb der Subjektivität gibt es nicht. Und das heißt, was mit der Subjektivität passiert, ist das einzig Reale. In diesem Sinne, diese Figur der Endstiftung ist tatsächlich bei Husserl die Zentrale. Und unter allen Figuren der Endstiftung, über die wir verfügen, die interessanteste, ja, die weitreichendste. Und wirklich die Durchdachteste. Weil alles, was Geschichte ist, ist für Husserl die Geschichte der Subjektivität. Ja. Und das bedeutet, das, was nie der Subjektivität passiert, ist der eigentliche Ereignis. Nun, was mit der Subjektivität passiert, ist ja klar. Er erzählt diese Geschichte von Descartes ab. Als Geschichte der Entdeckung von der Subjektivität, als die Grundlage aller Sicherheiten, wenn wir welche überhaupt bekommen können. Das heißt, wir haben keine Sicherheiten in der Welt. Wir sozusagen partizipieren an der radikalen Epoche. Wir verzichten auf das ganze Wissen. Wir verzichten auf den Glauben an irgendetwas, inklusive der alltäglichen Welt, in der wir leben. Wir bleiben nur bei unseren Zweifeln. Aber dann, in diesen Zweifeln, entdecken wir die Subjektivität als das, was zweifelt. Ja? Wir entdecken die Subjektivität als das, was zweifelt. Und diese Entdeckung der Subjektivität ist ja eigentlich die Urstiftung der neueuropäischen Philosophie. Alles andere ist eine Fortsetzung dieser Urstiftung in verschiedene Richtungen. Nun, und das ist ein komplizierter Zug, bei Husserl am entscheidenden, komplizierter, aber entscheidender Schritt, was sagt, diese Urstiftung der europäischen Philosophie war immer schon von Descartes falsch verstanden und von allen anderen auch. Ja? Bis die Philologie kam und bis der Husserl selbst verstanden hat, warum sie haben. Und er erklärt ganz genau, worin, obwohl durch die narrative Art und Weise der Darstellung auf der einen Seite genau, auf der anderen Seite nicht so genau. Aber das kann man leicht rekonstruieren. Er erklärt genau, worin dieses Missverständnis passiert. Es ist so, wenn ich sage, ich zweifle an allem, ich aber bin derjenige, der zweifelt. Meine Subjektivität ist diejenige, die zweifelt. Ich entdecke diese Subjektivität als die Grundlage des Zweifels, die dann wiederum nicht in Zweifel gezogen werden kann, weil wenn sie in Zweifel gezogen werden kann, dann annulliert der Zweifel sich selbst. In diesem Sinne erkenne ich meine Subjektivität und mich selbst als eine existierende Grundlage, als eine absolut sichere Grundlage von jeder philosophischen und sonstigen Reflexion. Ich erkenne die Subjektivität als die absolute Sicherheit. Das ist diese Urstiftung und dabei muss man bleiben. Weder Descartes noch seine Schüler, sagt ja Husserl, sind dabei geblieben. Und das war das Missverständnis und das war ein Fehler. Sind nicht dabei geblieben, weil sie sich sofort gefragt haben, wenn Subjektivität, dann wie diese Subjektivität überhaupt zum Zeichen. Ja, was ist das da? Und dann haben sie angefangen, über die Seele, über die Vernunft, über die Psyche, über die Wahrnehmung, über das und jenes zu reden, über den Geist und so weiter und so fort. Diese alle Begriffe aber kommen nicht von der Epoche selbst. Und das war das Missverständnis. Das heißt, die These von Husserl besteht darin, dass die Subjektivität als Subjektivität sich allein durch die Epoche und durch den absoluten Zweifel konstituieren. Und allein so, wie sie sich konstituiert durch diese Epoche, muss sie reflektiert werden. Immer, wenn ich diese Subjektivität, die ich so in diesem Art der Epoche für mich gestiftet habe, versuche zu assoziieren, zu identifizieren, zu analysieren mit den Mitteln, die nicht aus der Epoche selbst kommen, sondern aus einer theoretischen Übersicht der Welt kommen, in der die Subjektivität immer schon einen gewissen Platz hat, verrate ich diese Urstiftung und gehe in eine falsche Richtung. Wenn ich zum Beispiel sage, meine Subjektivität ist die Seele, dann gehe ich aus von einem Dualismus Körper und Seele. Ich sehe, gehe von einem Dualismus zwischen Körper und Seele und sage, meine Subjektivität, die ich entdeckt habe, durch die radikale Epoche, durch den Zweifel, das ist meine Seele. Ja, das ist so, wie man meint, wenn man Seele sagt. Aber ist das so? Und es kann so sein. Weil diese Seele, wie wir sie geschichtlich konstituiert haben, die ist schon ein Ort in einem metaphysischen Weltbild, in dem es sehr viele Elemente gibt, ja, in dem es Körper gibt, in dem es eine Seele gibt, in dem es Vernunft gibt, in dem es Natur gibt und alles mögliche. Wir haben aber dieses metaphysische Weltbild immer schon den Zweifeln unterzogen. Warum taucht jetzt diese Seele aus diesem metaphysischen Weltbild wieder auf? Oder man sagt Psyche und Wahrnehmung. Einfach. Oder in diesem Zweifel erschließe ich meine Psyche, meinen Geist. Jetzt frage ich mich, wie dieser Geist dann sozusagen von außen seine Informationen bekommt. Aber dieses ganze Konstruktion, Wahrnehmung, Psyche, Reflexion und so weiter, das kommt alles wiederum von einem Bild und eben von dem Bild, das ich zunächst einmal in Zweifel gezogen habe. Das heißt, alles, was Descartes und seine Schüler in Zweifel gezogen haben, taucht wieder auf. Und zwar, das taucht wieder auf, nicht als Naturbeschreibung, nicht als metaphysisches Bild, sondern taucht auf als Verständnis und Interpretation dessen, was die Subjektivität ist, die im Akt der Epoche sich offenbart hat. Das heißt, was sozusagen die ganze Zeit verdorben hat, ist ein Gefühl, dass wir ein gewisses Vorwissen haben dessen, was wir im Akt der Epoche entdeckt haben. Dieses Vorwissen war nicht in Zweifel gezogen, in Bezug auf die Subjektivität selbst. Und schon sagt Descartes, dass diese Subjektivität die Seele ist oder der Geist. Aber beide Begriffe oder beide Bestimmungen kommen nicht aus der Ego-Theorie von Descartes selbst, Ego Cogito, kommen nicht aus dem Akt der Epoche selbst, sondern sind ihm vorgegeben von einem philosophischen Diskurs. Und indem er sie reanimiert und wieder einsetzt im Rahmen seiner eigenen Reflexion darüber, was die Subjektivität ist, reanimiert er praktisch alle diese metaphysischen Bilder, die er vorgegeben hat oder vorgenommen hat, radikal ins Zweifel zu ziehen. Das heißt, Zweifel von Descartes gelingt nicht. Ja. Gelingt nicht bei ihm und gelingt nicht bei den Schülern. Und dann illustriert sozusagen Descartes zwei Linien der westlichen Philosophie. Eine Linie ist die rationalistische Linie, das heißt die Linie der Reflexion darüber, wie der Geist agiert, indem der Geist sozusagen denkt, mathematisiert, reflektiert und so weiter und so fort. Oder eine empiristische Linie, sensualistische Linie, die der Geist vielmehr so wie ein weißes Blatt Papier reflektiert und dann so etwas wie eine Tabula Rasa, wie Locke sagt, oder Hume nach ihm, und dann analysiert die ganze Welt als Husserl sagt sozusagen Datenansammlung. Ja, ziemlich Computer sozusagen Begriff. Er sagt, Jung hat die ganze Welt als eine Datenansammlung verstanden oder eine sozusagen eine Menge Datenansammlung, Datenkonstellation, wo es überhaupt keine Gesetze gibt, wo es überhaupt keine Gegenstände gibt, die Subjektivitäten, Gleichstellungen gibt es ja auch nicht, sozusagen die sich selbst produzierende Subjektivität und so weiter. Aber alle diese Bestimmungen, die unterschiedliche Philosophen gegeben haben, diese Subjektivität, die sind alle falsch. Und die sind alle falsch aus einem sehr einfachen Grund, weil sie diesen ursprünglichen Zweifel nicht radikal konsequent denken. Weil sie etwas reanimieren in Bezug auf die Subjektivität, was schon in diesen Zweifel gezogen wird. Also, Husserl sieht seine Funktion als Philosophie, also seine Aufgabe, in der Endstiftung. Ja, und die Endstiftung besteht für ihn darin, dieser ursprüngliche Gestus von Descartes von diesen allen Bestimmungen zu reinigen. Also die Subjektivität allein aus der Epoche abzuleiten, allein in der Perspektive der Epoche zu denken, allein als konstituierend durch diesen Zweifel zu reflektieren, ohne dass man überhaupt auf irgendwelche Figuren zurückgreift, die zwar sich auf die Subjektivität beziehen, in einer oder anderen Form, aber ihren Ursprung nicht in der Figur des Zweifels haben, sondern in anderen Figuren. Ja, zum Beispiel in der Frage, wie funktioniert der Mensch als Einheit von Körper und Seele, oder wie ist der Geist möglich und so weiter. Das heißt, es ist ein reduktionistisches Programm. Reduktionistisches Programm. Das die Reduktion wieder aufnimmt von Descartes und weiterführt. Und zwar die Reduktion nicht nur in Bezug auf alle Weltbestimmungen, nicht nur in Bezug auf die Rezeption, sondern vor allem in Bezug darauf, was die Subjektivität als solche ist. Und dann macht man das so konsequent, wie Husserl das macht. Dann in der Tat fällt es schwer oder ist es ungerecht, Husserl so etwas wie der Subjektphilosophie unterzuordnen. Er sagt, Phänomenologie ist eine Art Subjektphilosophie, sie geht von Subjekt aus. Aber sie geht gar nicht vom Subjekt aus. Das ist ein Fehler sozusagen. Sie geht nicht vom Subjekt aus in dem Sinne, in dem wir das Subjekt üblicherweise uns vorstellen. Sie geht von einer Zweifel aus, der sich artikuliert auf eine gewisse Art und Weise und sich auf eine gewisse Art und Weise entwickelt. Und die Subjektivität ist nicht der Träger dieses Zweifels, ja, der unabhängig von diesem Zweifel irgendwann sich etabliert hat oder irgendwann existiert, sondern die Subjektivität ist ein funktionales Element dieses Zweifels. Es ist nicht so, dass meine Subjektivität zunächst einmal immer schon da ist und dann, nachdem diese Subjektivität immer schon da ist, setze ich diese Subjektivität so ein, dass ich zweifle. Ja? So ist es nicht. Die sozusagen Subjektivität ist dem Zweifel nicht präexistent. Und insofern die Subjektivität präexistent ist, das heißt, insofern wir Subjektivität denken können, die sozusagen noch früher kommt als der Zweifel selbst, dann müssen wir diese Vorstellung von Subjektivität auch in der Zweifel ziehen. Ja? Also diese Vorstellung von Subjektivität wird vom Zweifel erledigt. Das Einzige, was bleibt, ist die Subjektivität als funktionales Element, strukturbedingter Element in der Struktur des Zweifels selbst. Ja, rein funktional. Und dieser rein funktional verstandene Subjektivität ist nicht so etwas wie eine Subjektphilosophie, ja? Und nicht von der Subjektphilosophie abgeleitet und kann der Subjektphilosophie auch nicht untergeordnet werden. Wenn ich zum Beispiel sage, Nietzsche und Marx und Freud und ich weiß nicht, Deleuze und ich weiß nicht, Foucault und ich weiß nicht, Derrida und so weiter, stellen Subjektphilosophie in Frage, insofern sie in einer oder anderen Form so etwas entdecken oder so etwas thematisieren wie das Unbewusste. Ja, wie das Unbewusste, das diese Herrschaft des Bewusstseins unterminiert und in Frage stellt. Dann ist eine solche Formulierung, schreibt sich ein in der Phänomenologie vollständig. Ja. Das heißt, ich entdecke einen Gegenstand, ich zweifle an die Subjektivität, ich zweifle an die Beschaffenheit der Subjektivität, so wie ich die Subjektivität gelernt habe zu verstehen. Ja. Durch diesen Zweifel konstituiere ich einen Gegenstand. Dieser Gegenstand ist das Unbewusste. Ja. Und dann frage ich mich, wie ich diesen Gegenstand, das Unbewusste, konstituiere, wie ich mit diesem Unbewussten umgehe, wo ich die Symptomatik dieses Unbewussten ausmache, wie ich die Wirkung dieses Unbewussten, auch unbewusste Wirkung des Unbewussten, konstituiere als Gegenstände meiner Reflexion. Das heißt, wenn ich die Subjektivität im klassischen Sinne, das heißt, als ein Raum des für sich selbst, sagen wir, Durchsichtigen und so weiter und so fort. Wenn ich diese klassischen Bestimmungen in Frage stelle, dann ist diese Infragestellung nichts anderes als Ausprägung, als eine spezifische Form des kartesianischen Zweifels selbst. Ich ziehe sozusagen alles, womit ich zu tun habe, sei es psychologisch in mir selbst, sei es das ganze Wissen, das ich darüber bekommen habe, in Zweifel. Und durch diese Zweifel beginne ich zum Beispiel das Unbewusste zu thematisieren. Aber wenn ich sage, ich beginne das Unbewusste zu thematisieren, wer ich, ja, wie bestimme ich dieses Ich überhaupt, dass diese Untersuchung durchführen. Und dieses Ich ist nichts anderes als das, was zweifelt. Ja, das heißt, dieses Ich ist nicht etwas, was ich denken kann, reflektieren kann, setzen kann, als etwas vom Zweifel, von dem Vorgang des Zweifels selbst unabhängig. Ja? Die Frage, wie ist dieses Ich beschaffen, das zweifelt, ja, ist eine falsche Frage. Weil diese Frage trennt mein Ich vom Akt des Zweifels. Und mein Ich manifestiert sich allein im Akt des Zweifels. Der Zweifel ist und deswegen bin ich ja auch. Aber ich bin nur dann ich, wenn ich diesen Zweifel praktiziere. Praktiziere ich diesen Zweifel nicht, bin ich ja auch nicht, ja, sozusagen, in diesem Sinne. Das heißt, diese Ich ist nur und allein Funktion des Zweifels selbst. Es ist nicht etwas dem Zweifel Externes. Ich kann also vom Zweifel nicht ableiten meine Existenz als solche. Ja? Wenn ich nicht zweifle, bin ich nicht. Das ist die Antwort auf die klassische Problematik des Unbewussten. Und das ist genau, was Husserl letztendlich intendiert, obwohl er dabei bleibt, sozusagen die nietzscheanische Tradition des Perspektivismus zu kritisieren. Er sagt, Der Vorwurf an die Subjektphilosophie ist, dass die Subjektphilosophie nicht die Bestimmungen der weltlichen Existenz reflektiert, die dazu führen, dass die Subjektivität immer verortet ist in Zeit und Raum und immer eine Perspektive hat. Ja? Das ist ein nietzscheanischer Einwand wie die klassische Philosophie. Und kann diese Perspektive nicht transzendieren. Wir sozusagen als Subjekte in der Welt sind dazu verurteilt, nur eine partielle Perspektive zu haben. Wir können dann eine Gemeinperspektive nicht haben. Da sagt ja eben Husserl, ja. Aber das bedeutet, dass wir die Subjektivität denken als etwas, was immer schon in der Welt ist, ja, eine Perspektive hat und so weiter und so fort. Die Subjektivität, von der ich spreche als Husserl, ist allein die Subjektivität, die entsteht, wenn ich zweifle. Und zwar an der Welt zweifle, an meine Perspektive zweifle, an Nietzsche zweifle, an mich selbst zweifle, an meine Subjektivität zweifle und so weiter und so fort. Und diese Zweifel in seine verschiedenen Formen und Ausprägungen bildet eine Einheit. Bildet eine Einheit. Insofern, dass jeder, der zweifelt, und zwar zweifelt er systematisch auf und Weise, zweifelt im Horizont, im Telos, in eingeschlossen in eine gewisse Teleologie des Zweifelns selbst. Ja, das heißt, als Zweifelnde gehöre ich dazu. Als Zweifelnde gehöre ich zu einer Gemeinschaft der Zweifelnden, die ihre Geschichte des Zweifels haben. Und meine Subjektivität konstituiert sich innerhalb dieser Gemeinschaft durch dieses Telos des Zweifels. Alles andere wird mein Perspektiven, meine Psyche und so weiter, kommt viel, viel später. Und für diese ganze Region sozusagen, der weltlichen Existenz, gilt schon, ja, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt, dass es das gibt und jenes gibt. Das ist alles legitim, dass es so Bewusste gibt. Das heißt, das gibt es ja alles. Ja. Das will ja auch niemand verneinen. Nur, hinter dieser Mannigfaltigkeit steckt die Einheit, zu der wir gehören. Und diese Einheit ist die Einheit des Zweifels und des Zweifels allein. Solange ich an allem zweifle, und zwar radikal zweifle, solange ich das tue, bin ich mit allen diesen nicht nur solidarisch, sondern gewissermaßen identisch, ja, die auch zweifeln. Weil insofern mein Ich allein Effekt des Zweifels ist, unterscheidet sich nicht von einem anderen Ich, das auch Effekt des Zweifels ist. Funktional in Bezug auf das Zweifelsein. Also deswegen sagt er, wenn der Gott zweifeln würde, ja, er würde in der gleichen Art und Weise zweifeln, wie wir zweifeln. Ja. Jeder, der zweifelt, zweifelt auf gleiche Art und Weise, weil diese Art und Weise wird von Zweifeln selbst diktieren. Ja, wenn sich involvieren lässt in diese Tätigkeit, involvieren lässt in diese Praxis, ist man schon drin und muss eine gewisse Logik sich unterwerfen, eben die Logik des Zweifels. Und das ist eben diese Endstiftung. Die Endstiftung nach Husserl ist sozusagen eine Wiederholung, aber eine konsequente und durchdachte Wiederholung der Urstiftung. Das heißt, der Wiederholung der Bestimmung der Subjektivität, die allein eine Zweifelnde ist. Und nur, solange sie zweifelt. Und geschieht diese Wiederholung in dieser Form, dann macht es keinen Unterschied, ob ich dann zu ihm diesen oder jenen partiellen Ergebnissen kommen, in Bezug auf diese oder jene konkrete Art des Zweifels. Ja? Ich kann sagen, ich zweifle an bestimmte Figuren meiner Subjektivität und Aussprüche damit verbunden sind, dann entdecke ich das Unbewusste. oder ich zweifle daran. Ich schließe ab die Beschreibung dieser Endstiftung allerdings mit dem Verweis auf eine beunruhigende Tatsache bei dieser ganzen Geschichte, zu der ich gerne die Meinung von Husserl hören würde. Das ist die Frage, die eben Wittgenstein stellt. Das ist die Frage der Sprache. Wenn man dich fragt, woher kommt dieses Missverständnis? Und das ist eine interessante Frage, interessanterweise die Frage, die Husserl in der Form nicht stellt. Ja. Er sagt einfach, Descartes hat die Subjektivität neu begründet und alle anderen haben nicht verstanden, dass es eine Neugründung ist. Ja. Die haben gedacht, das ist die gleiche Subjektivität, von der man immer schon geredet hat. Ja. Die haben nicht verstanden, dass es eine völlig andere ist. Ja. Die haben es übersehen. Die haben nicht verstanden, dass die Subjektivität, von der alle anderen geredet haben, die ist auch in Zweifel mit eingezogen worden. Ja. Die ist schon erledigt. Sonst haben gedacht, das ist die gleiche. Und dass sie gedacht, die ist die gleiche, die haben die neue Gründung nicht erkannt und ständig alte Vorstellungen mit der Neuvorstellung vermischt. Und aus dieser Vermischung entsteht die ganze Schlamassel der neuzeitlichen Philosophie, der man jetzt bereit ist. Die Frage ist aber, warum vermischen sie das? Also woher kommt, dass die Leute, die ansonsten relativ klug sind und sozusagen auch gebildet, warum vermischen sie? Sind sie blöd? Ja. Ein bisschen geht es in diese Richtung, ja, weil Husserl sagt immer wieder, also so ein oberflächlicher Geist wie Kant, der zwar intelligent war, aber nicht besonders tief. Da hat er sicherlich verkannt, ja, klar. Da sagt er, aber es gibt ja Genies, ja. Die Leute mit wirklich tiefem Geist. Ja. Die haben, man fragt sich, warum sie so in die Irre geführt worden waren. Und auch Hume, ja, war ein solcher, ja. Im Unterschied zu Kant, war ein tiefer Denker und ein radikaler Denker. Warum hat er diese neue Stiftung nicht gemacht, ja, oder nicht erkannt? Und dann sagt er, er hat sie zwar erkannt, aber er hatte kein richtiges philosophisches Ethos. Ja. Er hat es erkannt, das kann man nachlesen bei ihm, aber statt diese neue Stiftung systematisch zu reflektieren, hat er sich zurückgezogen auf so eine skeptische Pose. Ja. Er war sozusagen eher so ein Artist und Poseur und er wollte sich einfach so profilieren als ein ungewöhnlich, so ein dämonischer Geist, ja, statt wirklich tief nachzudenken und sozusagen seine ungewöhnlichen philosophischen Fähigkeiten so zu gebrauchen, wie sie zu gebrauchen sind. Ja. Das heißt, letztendlich sieht er der Grund dafür in der Psychologie der einzelnen Philosophen. So. Einer ist nicht klug genug, andere ist nicht entschieden genug, der dritte ist zu viel Künstler, der vierte ist zu viel Person, der ist zu viel Wissenschaftler und so weiter. Also jeder hat irgendwelche charakterliche Makel. Allein Husserl hat keinen mehr, sozusagen. Bei ihm klappt ja alles, der ist jetzt klug und der ist jetzt tief und er, das ist auch nicht. Gut. Nichts dagegen zu sagen, all das klingt ein bisschen irgendwie unphilosophisch, ja, oder? Also man will schon irgendwie eine Erklärung. Ja. Und diese Erklärung finden wir tatsächlich nicht bei Husserl, sondern wir finden das bei Wittgenstein ungefähr zur gleichen Zeit, also nach von 30 Jahren. Wo Wittgenstein darauf aufmerksam macht, dass wir, um mit einem Begriff zu operieren, müssen wir diesen Begriff benennen. Ja, wir können sozusagen, wir müssen das in die Sprache dafür. Und wenn zum Beispiel Descartes seine Intuition, seine Urstiftung artikulieren, dann sagt er ich, dann sagt er Subjektivität, dann sagt er das, dann sagt er jenes, dann sagt er Ego, das ist der Cogito, das ist das Sein, das ist der ja. Na gut, und wenn er das sagt, ja, dann tritt er ein in die Gemeinschaft der Sprechenden. Und die Gemeinschaft der Sprechenden versteht das irgendwo so, wie sie es halt versteht. Es ist so, wie ich zum Beispiel sage, ich habe so einen Tisch gesehen, in einem Möbelgeschäft. Ja. Und er sagt, aha, ein Tisch, ja, na gut, ja, ein Tisch. Und dann sage ich, nee, das ist nicht der Tisch, den dir denken. Es ist nicht so der Tisch, so auf vier Beinen, wo man essen. Es ist ein ganz besonderer Tisch. Aha, ganz besonderer Tisch. Aha, Tisch, aber ganz besonders. Nee, es ist nicht ein Tisch, aber ganz besonders. Sondern ist ein besonderer Tisch. Es ist so ein besonderer Tisch, dass praktisch kein Tisch mehr ist. Ja, meinen Sie? Also das ist so ein Tisch, der praktisch nicht wie ein Tisch aussieht. Ja. Das ist der Punkt. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe so etwas wie eine neugegründete Subjektivität, sagt, ah ja, also Subjektivität, aber jetzt neu gegründet. Nein, das ist nicht die Subjektivität, die neu gegründet ist. Es ist eine Subjektivität, die aus der Neugründung sich ergibt. Ja? Also es ist typisch, dass jeder Ausländer, aber in einem fremden Land, ja, erfährt das, ja, einfach. Wenn jemand sagt, ja, also es ist so und so. Sagt, ah ja, also Sie als Russe sagen, das ist so und so. Nee, ich sage das nicht als Russe, das ist so und so. Ah ja, also Sie sind, also als Russe tendieren Sie dazu zu verleugnen, dass Sie Russe sind und tun so, als dass Sie nicht sind. Ja. Also das ist typisch, ja. Das ist charakteristisch. Das heißt, man kommt aus dieser Geschichte nicht raus. Und man kommt aus dieser Geschichte nicht raus. Nicht, weil es Vorurteile gibt und nicht aus diesem oder jenem Grund und nicht, dass man bekämpfen kann, sondern die Verwendung der Sprache funktioniert auf solche Art und Weise, dass man, um überhaupt einen Satz zu verstehen, zunächst einmal diese Zuschreibung vollziehen muss. Wenn man diese Vorschreibung nicht vollzieht, dann funktioniert der Satz eigentlich nicht. Und wenn man sagt Subjektivität, dann kann es nicht anders verstanden werden, als die Subjektivität, von der ich immer schon weiß, dass es nicht so wie ein Vögel ist, nicht so wie ein Tisch ist, nicht so wie ein Baum ist, sondern wie ist es? Es ist so, wie halt wie Subjektivität es ist. Ja? So ist das halt. Ja? Und ist es einmal so, dann hat man keine Chance. Na gut, dann dankt. Wittgenstein, sicher will man dagegen kämpfen. Man will dagegen kämpfen und man will ständig die Fragen, nein, ständig sagen, nein, das ist nicht das, was ich meine. Ich meine eigentlich eben das und nicht eben jenes. Ich meine eben nicht der Tisch, wie Nicht-Tisch aussieht, sondern ein Nicht-Tisch, der eigentlich gerade, weil es Nicht-Tisch ist, ein Tisch ist, ja, oder so. Aber man kämpft dagegen vergeblich. Ja, so. So ist der pessimistische Schlussfolgerung. Man kämpft dagegen vergeblich und dann sagt das, ja, das ist der berühmte sein Vergleich, dass die Philosophie, sozusagen die philosophische Frage ist, wenn es kratzt, wenn es juckt. Ja. Und die Antwort ist, wenn ich kratze. Ja. Und ich kratze so lange, wie es nicht juckt. Ja. Aber warum es nicht juckt? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, jetzt habe ich verstanden, ja, Sie meinen diese Neugründung, ja, klar, ja, habe ich schon verstanden. Ja. Dann sage ich, ja, Sie haben verstanden, also okay. Und so sind wir irgendwie, es juckt nicht mehr. Ja. Wir sind irgendwie zufrieden, ja, mit der Stunde, die wir verbracht haben, in der die Neugründung des Objektivität. Aber in 2 Minuten oder 20 Minuten beginnen wir das Wort Subjektivität genauso zu verwenden, wie wir es immer gemacht haben. Ja, das ist ganz klar. Und so geht es weiter. Das heißt, die Trägheit der Sprache ist so groß, dass jede philosophische Versuch der Neugründung, das heißt eine solche Klärung, die sozusagen die diese Grundbeschaffenheit der Sprache und ihrer Verwendung in unserer Gesellschaft verändert, dass diese Neugründung gar nicht möglich ist. Es kommt nie zu einer Entstiftung, ja, im Sinne von Husserl. Es kommt nie zu einer kommunistischen Gesellschaft, ja, und so weiter und so fort. Auch wenn man eine sozialistische Revolution macht, ja, es bleibt sehr vieles zu klären. Ja. Zum Beispiel, inwieweit eine sozialistische Kuh von einer kapitalistischen Kuh unterscheidet. Inwieweit eine sozialistische Ehe sich von einer kapitalistischen Ehe unterscheidet, insoweit sich sozialistisches Geld von kapitalistischem Geld unterscheidet, sehr schnell, und der ganze, als jemand, der aus der Sowjetunion kommt, muss ich sagen, das war die Hauptbeschäftigung der sowjetischen Ideologie 70 Jahre lang. Der Versuch der Klärung, inwieweit sich sowjetische Straße, sowjetische Haus, ich weiß nicht, sowjetische Kleidung von nicht sowjetisch unterscheiden. Es ist diese eben Vergeblichkeit der Endstiftung. Ja. Inwieweit, irgendwie, bleibt es immer noch ein Haus, eine Ehe, eine Kleidung. Und dann sagen sie, aha, das ist eine spezifische sowjetische. Nein, das ist nicht spezifisch. Das ist eine auf der neuen Etappe der Geschichte. Die kann man nicht mit der Kleidung früher. Also es ist keine Kleidung, also die Leute sind nackt. Ja. Nee, sie sind nicht nackt, sie sind schon bekleidet, aber sozialistisch bekleidet. Also das ist eben dieser Unterschied. Ist nicht machbar, ist nicht machbar, ist nicht nachvollziehbar. Es klappt nicht. Und dann, wenn wir in und das ist, glaube ich, das war eine tiefe Überzeugung von Wittgenstein, dann beständig in einer, sagen wir, dass es keine Geschichte gibt, ja, dass es keine Geschichte gibt, sondern wir sind eher ständig in einer vorgeschichtlichen Phase, und zwar in einer vorgeschichtlichen Phase, aus der wir nicht raus können, die wir ständig vorsetzen. Wir versuchen ständig zu einem Ereignis zu kommen, ständig etwas zu klären, ständig etwas sichtbar zu machen, Einsicht zu machen, ständig irgendwie eine neue Bedeutung zu produzieren und so weiter. Und irgendwas scheitert es und wir sind sozusagen immer an der Schwelle einer Endstiftung, an der Schwelle einer. Aber diese Endstiftung selbst als Ereignis findet nie mehr statt. Das ist ein, denke ich, der einzig mögliche, wahrscheinlich tiefe Einwand gegen Husserl. Es wäre interessant, wie Husserl darauf reagieren würde, wenn er sagt, irgendwie war es zu spät für ihn, diese Einwand zur Kenntnis zu nehmen. Auch durch den Krieg und Unterbrechung der philosophischen Kommunikation zwischen England, wo Wittgenstein damals war, und Deutschland und so weiter und so fort. Aber es wäre interessant, diese Linguistik-Term, ja, Argument. Und zwar Linguistik-Term-Argument eben nicht in einer verbreiteten Form, ja, nicht in soziologischen Form und so weiter. Weil ich denke, dass in einer soziologischen Form, kontinentale Form, oder wie auch immer, Linguistik-Term kann mit phänomenologischen Mitteln analysiert werden. Weil es, das Problem ist bei Linguistik-Term in Kontinentalphilosophie, ist, dass die Sprache, also die Sprache, die Diskursformen, sind auch behandelt als Gegenständlichkeiten bis zu einem gewissen Grad. Ja, das heißt, als Strukturen, als Systeme, als Langage, als Diskurs, was auch immer. Das sind Gegenständlichkeiten. Und als Gegenständlichkeiten sind sie konstituiert. Ja? Und wenn dieser konstituierende Vorgang stattfindet, dann ist sozusagen die ganze Maschinerie der Phänomenologie schon irgendwie nicht weit entfernt. Wir werden noch darüber im nächsten Jahr sprechen. Was interessant ist bei Wittgenstein, ist, dass er so immer in der Vorstufe zur Gegenständlichkeit bleibt. Er sagt immer, der Gegenstand ist nicht konstituierbar. Ich versuche das zwar zu konstituieren, aber dieses konstituierende Vorgang scheitert. Bei ihm ist es nie so, es kommt nie zum Konstituieren eines Gegenstandes der Betrachtung. Ja, Wittgenstein immer beschreibt nur das Scheitern einer solchen Konstituierung, aber nie die Konstituierung selbst. Er sagt auch nicht, dass es so jetzt wie eine Sprache gibt, ja, als Gegenstand zum Beispiel der Analyse und so weiter und so fort. Das sagt linguistische Philosophie. Aber nach Wittgenstein, weil Wittgenstein sagt das nie. Er sagt nie, dass es so etwas wie eine alltägliche Sprache gibt oder was auch immer. Er zeigt nur immer, wie man versucht zu konstituieren und wie dieser Versuch scheitert, weil man sich von den Mitteln nicht befreien kann, mit die man einsetzen muss, um diesen Konstituierungsvorgang durchzuführen. Diese Mittel aber sozusagen verraten den Zweck und machen diesen Zweck unglaubwürdig. Das ist sozusagen wirklich ein tiefer Einwand. Und es wäre interessant, wirklich zu wissen, wie Husserl auf diesen tiefen Einwand reagieren würde. Ich glaube, er würde schon einen Weg finden. Ob sie sicher ist.